Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Römerbrief. Römer Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Römer Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Das hier ist ein Brief. Ein Brief ist ja normalerweise in der Gemeinde gelesen. Das ist jetzt, die Briefe damals waren jetzt nicht allgemeine oder Briefe, die man sich einfach so persönlich geschrieben hat, sondern es waren Briefe mit pastoralem, seelsorgerlichem Gewicht. Sie waren da, um zu belehren. Und Paulus schreibt seine Briefe auch mit einem Ziel, auch den Römerbrief, nämlich die Gemeinde zu instruieren und die Gemeinde noch mehr in die Wahrheit Christi zu führen und ihnen die Herrlichkeit des Evangeliums Christi vor Augen zu malen. Und so lasst uns nun Römer 1, die Verse 1 bis 7 lesen. Das ist Gottes Wort. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Soweit das heilige, unfehlbare und inspirierte Wort Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wie wir ein anderes Buch aus der Heiligen Schrift heranziehen, bitten wir dich, dass du es unseren Gedanken und Seelen nützlich sein lässt. Das, was du tust, in der Schrift, das Ordnen der Schrift, lass das auch in unserem Leben Frucht bringen. Schenk Gnade, Herr, dass wir das Wort mit Freude aufnehmen, dass du uns von Fehler bewahrst, in jeder Hinsicht, und dass du uns in das Bild deines Sohnes umgestaltest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Der Römerbrief ist zweifellos einer der bekanntesten oder berühmtesten Bücher der Bibel und auch zumindest das vom Neuen Testament. Christen haben das durch die Jahre gelesen und Kommentatoren und Pastoren haben es geliebt. Es ist ein Meilenstein, nämlich die besondere theologische Substanz, das so komprimiert ist. Dieser Brief ist vollgepackt mit Dingen, über die man nachdenken kann. Dinge, die uns instruieren sollen, die uns korrigieren sollen, die uns herausfordern sollen. Und manche Lehrer haben diesen Brief geradezu als eine systematische Theologie der Bibel beschrieben. Dieser Brief ist vollgepackt mit systematischer und biblischer Theologie, aber ich denke doch, dass diese Bezeichnung das etwas verfehlt. Wenn ihr daheim meinen Bücherschrank seht, dann werdet ihr sehen, dass ich sehr viel systematische biblische Theologie habe. Ich liebe es. Diese Bücher, diese Lehren können uns in wunderbare Wahrheiten führen. Die Bücher sind meistens wie Goldminen, wo wir
Juwelen finden können über biblische Lehre. Aber dieser Brief hier ist ein seelsorgerlicher Brief, der an Christen geschrieben wurde, an eine Gemeinde. An eine Gemeinde, die gespalten war. Eine Gemeinde, die in Nöten war, durch sich selbst, die sich selbst in Not gebracht hatte. Und die Not hatte, in Christus und in Heiligung zu wachsen. Und wie wir dieses Buch beginnen, möchte ich das den Gruß bedenken, diesen apostolischen Gruß. Unter zwei Punkten möchte ich das betrachten, die sehr deutlich aus diesem Text gezogen werden können. Einmal die Verse 1 bis 5. Lasst uns die Kette der apostolischen Autorität betrachten. Verse 1 bis 5, die Kette der apostolischen Autorität. Und dann die Verse 5 bis 7, die Mission des apostolischen Amtes. Die Mission des apostolischen Amtes oder Dienstes. Verse 5 bis 7. Wie wir zu diesem Buch kommen, ist es wichtig zu verstehen, dass Paulus das geschrieben hat. Als er das beschrieben hat, hat er sich quasi vorbereitet auf seine dritte Missionsreise. Er erzählt von Christus. Er ist auch besorgt bezüglich seinem eigenen Auskommen auch besorgt. Er arbeitet ja, er ist Zeltmacher, damit er selbst versorgt ist. Und als er diesen Brief schreibt, da schreibt er ihn an eine Kirche, die er scheinbar noch nicht besucht hatte. Nämlich an die Römer, die er sehr wahrscheinlich ein Stück weit kennt. Er kennt einige der Geschwister dort. Also es gab einige Geschwister in Rom, die er persönlich kannte. Aber er war wahrscheinlich nicht dort in der Gemeinde drin, im Gottesdienst. Er schreibt eher als Außenseiter an die ganze Gemeinde, die eine geistliche Gemeinschaft, der eine geistliche Gemeinschaft mit ihm hat. Er hat eine Gemeinschaft mit ihnen gemäß seinem Amt. Welchen Dienst hat denn der Apostel? Er ist ein Apostel. Ja. In der ersten Zeile des Briefes sagt das ja, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel. Wir hatten letztes Jahr viele Betrachtungen über die Dienste, die Ämter in der Kirche. Und ihr erinnert euch, Apostel war keiner der Ämter, die wir bezeichnet haben. Wir haben über Älteste geredet, wir haben über Diakone geredet. Aber wie kann ich jetzt hier über das Amt des Apostels reden oder Apostelamt? Das ist das Amt, das Paulus hatte. Und wir werden in einem Moment die Breite besprechen, was es heißt, ein Apostel zu sein. Ich möchte noch einmal betonen davor, aber das apostolische Amt war zur Einrichtung, zur Aufrichtung der frühen Kirche, so dass die Kirche von ihrem Unmündigsein zu einer stabilen Institution werden konnte. Eine Aufgabe der Apostel war das prophetische Predigen. Und das ist vor allem durch das Geben der Schriften, die wir hier zum Beispiel im Römerbrief haben. Und würdest du also sagen, dass neutestamentlichen Schriften von Aposteln sind? Ja. Die frühe Gemeinde, für die frühe Gemeinde war das Apostelamt ein Dienst, ein Amt, das durch Christus eingesetzt wurde, damit die frühe Kirche eingesetzt werden konnte, sodass sie in der ganzen Welt verbreitet werden kann. So möchte ich zuerst betrachten die Kette der apostolischen Autorität. Paulus schreibt hier in eine Kirche, mit der er nicht bekannt ist. Und ich denke, wir können das sehr klar begreifen. Wenn ihr ein Problem habt, zum Beispiel in der Gemeinde hier, in der Covenant Fellowship Church, und jemand würde einen Brief schreiben, um mit den Problemen zu handeln, die wir haben, dann würdest du vielleicht sagen, hey, ihr kennt uns doch gar nicht. Wegen welcher Autorität soll ich jetzt zu dir als einem Fremden hören? Wer bin ich für dich, wer bist du für mich? Wie kannst du in unsere Situation hineinsprechen, in unsere Spaltungen, in unsere Nöte in der Gemeinde? So beginnt Paulus hier mit der Autorität. Er etabliert eine Kette der Autorität durch das Vorbringen von Titeln. Das erste, was Paulus tut, ist, wenn er den Grund angibt, warum die Kirche dem, was er zu sagen hat, zuhören sollte, ist, weil er eine Berufung hat. Seine Berufung ist der Grund. Die Berufung, die auf das Leben des Paulus gegeben wurde. Paulus, ein Knecht oder Sklave, ein Sklave Jesu Christi. Berufener Apostel. Seht ihr, wann immer Paulus seinen Brief hier mit diesem Titel beginnt, dann deutet er außerhalb von sich selbst. Natürlich, das erste ist sein Name, Paulus, aber alles andere bezieht sich auf jemand anderen. Er ist ein Apostel Jesu Christi. Und nochmal, wir haben vorhin schon geredet, was ist ein Apostel? Paulus gibt ein bisschen eine Erklärung hier, den Worten, die er hier sich beschreibt. Ein Diener, ein Knecht, ein Sklave. Ein Knecht, jemand, der in einer Vertrauensbeziehung mit jemand anderem steht, einer Dienerbeziehung. In dem Fall Jesus Christus. Er ist ein Untergebener Jesu Christi, der sein Herr ist. Er hat die Aufgabe und dient unter dem Willen eines Größeren. Er ist berufen, ein Apostel zu sein. Und zwar durch Jesus Christus. Die Worte, die er hier bezüglich der Berufung beschreibt, die bedeuten in der griechischen Sprache immer wieder diese Beziehung. Sie drücken immer wieder die Beziehung aus, die er zu Christus hat. Und eine Beziehung, die ein Diener zu seinem Herrn hat, nicht nur wie in einem Hof, wo der Knecht arbeitet, sondern er war einer, der ausgesandt wurde. Er wurde ausgesandt zu einem Auftrag. Einer, der beiseite gesetzt ist, Aphorizo. Eine einzigartige Aufgabe. Und zwar, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Eines, worauf wir achten müssen, ist, wenn Paulus seinen Brief hier beginnt, dass alles, was er sagt bezüglich sich selbst, eigentlich auf einen anderen deutet. Paulus sagt zu ihnen, alle Autorität, die ich über euch ausübe, ist von einem anderen. Die Autorität ist die Autorität Christi, des Meisters des Hauses. Die Autorität, die ein König in seinem eigenen Reich hat. Paulus sagt, geht nicht um das, was ich denke, was ich tue, meine Geschäfte, wie intelligent ich auch sei. Es geht um seine Geschäfte, um seine Dienste. Ich bin nicht mehr als ein Sklave, sagt Paulus, der einem Meister dient. Das ist der Standpunkt, mit dem er beginnt. Er hat die Autorität als Apostel nur, weil Christus ihm diese Autorität gegeben hat, um den Dienst zu tun, den Christus ihm auferlegt hat. Wenn ihr etwas wisst über Paulus wisst, dann wisst ihr, dass er ein sehr belesener Mann war. Er war klassisch instruiert. Wenn ihr seine Briefe lest, ihr seht über Paulus, dass er ein Mann der Briefe ist, oder er der Buchstaben ist, ein Mann des Buchstabens. Im alten Griechenland, übertragenes Sinn, hätte er wahrscheinlich 3 Doktortitel gehabt. Ich habe altertümliche Autoren gelesen. Ich würde sagen, dass Paulus über den sogar noch steht. Er ist einer der intellektuell am meisten gebildeten Leute der altertümlichen Welt. Bringt er das zum Tragen hier? Nein. Wenn er irgendetwas ist, ist er nur ein Mann Christi. Und in allen seinen Diensten. Sein Dienst ist alleine der Dienst, den Christus ihm gegeben hat, zu dem Christus ihn berufen hat. So ist Paulus gebunden an Christus, an seine Autorität, als seinen Meister. Der erste Aspekt der Kette der apostolischen Autorität ist seine Berufung von Christus. Das zweite in der Kette der apostolischen Autorität ist die Botschaft. Es ist eine Sache zu sagen, dass jemand von einem Meister kommt und hat das Werk des Meisters zu tun. Aber die Frage ist jetzt, welche Botschaft ist es? Ist es eine Botschaft, die er selber vorbringt, die er selber sich ausdenkt? Eine Firma kann zu einem Vertreter sagen, hier ist deine Aufgabe, verkauf dies oder das, sag, was du willst. Wenn du schon mal was verkauft hast oder schon mal erlebt hast, wie jemand dir was verkaufen will, dann ist die Frage, wenn dir ein Vertreter was verkaufen will, ist nicht unbedingt die Frage, von welcher Firma, sondern ob das, was er verkaufen will, wirklich nützlich ist. Und bei Paulus ist es die Botschaft, die Paulus weitergeben soll, mit der er beauftragt wurde, ist nichts Geringeres als das Evangelium Gottes, die gute Botschaft. Wir wissen, dieses Wort, das Evangelium, die gute Botschaft, das Wort, das voller Bedeutung ist. In der Welt, die wir leben, hat das Wort evangelisch eine ziemliche Verminderung, Entwertung erfahren. Es ist eher politisch heute. Aber eigentlich beschreibt es die Fülle der Hoffnung, die wir in Christus haben. Das Evangelium ist, dass Christus kam, um Sünder zu retten. So einfach ist das. Aber offensichtlich können wir diese Idee des Evangeliums auch nehmen und es so viel größer nehmen, um es 66 Bücher der Bibel zu füllen. Was ist es dann noch im Weiteren? Es ist die Hoffnung für die Trauenden, dass sie nicht ewig trauern. Es ist für die Leidenden, dass sie nicht ewig leiden. Die sterben, es ist die Hoffnung, dass sie nicht im Tod bleiben. Die Hoffnung, die in Not sind durch Feinde von außen, von innen, die in Qualen liegen, dass die Dinge nicht ewig andauern, sondern dass sie vergehen werden. Dinge, von denen wir erlöst werden können, durch den Tod Jesu Christi. Und wann immer Paulus das sagt, die Botschaft Gottes, sagt er es zu der Gemeinde. Deswegen ist es was Besonderes. Er sagt zu ihnen, ich komme, um euch eine Botschaft der Hoffnung und Gnade und Barmherzigkeit zu bringen. Nämlich, dass Christus sich für Sünder hingegeben hat. So einfach ist es. Was verkaufe ich euch? Nicht irgendwas Neues, sondern das Evangelium. Jede Autorität, die meine Botschaft hat, ist nur die Autorität dessen, was ihr schon empfangen habt, nämlich das Evangelium Gottes in der Person Jesu Christi. Warum ist das wichtig? Denn es ist Paulus, der sagt, es ist nicht wegen meiner Intelligenz, es ist nicht wegen dem, was ich denke, was ich bin, oder wer du denkst, wer ich bin. Es geht nicht darum, dass ich eine neue Methode habe, um etwas rüberzubringen, sondern ich teile das Evangelium Gottes mit, die Hoffnung, die in Christus alleine zu finden ist. Das ist seine Botschaft. seine Botschaft. Wenn du etwas annimmst, was ich sage, dann ist es nur deswegen, weil die Dinge, die ich sage, das ist das Umgestalten der Evangelium Gottes ist. Das zweite Glied der Kette der apostolischen Autorität ist das Evangelium. Paulus nimmt die Autorität seiner Botschaft von außen. Und drittens, seine Autorität, die von der Person Jesu Christi kommt. Die Berufung Christi, das Evangelium Christi und nun die Person Christi. Wir haben bereits die Idee ausgebreitet, dass Paulus der Sklave Christi ist. Aber wie geht es? Okay, Paulus ist der Sklave, aber was ist nun mit dem Meister? Wer ist der Meister? Ihr habt die Autorität, okay, du hast die Autorität von Jesus, aber wie ist denn der Meister? Nicht jeder Christ hat vielleicht diese Frage, aber Paulus erwartet sie hier. Er teilt die Antwort in drei ein. Er weist in Vers 2 auf den Christus der Schriften hin, den lang erwarteten Messias, der in 2. Samuel 7, Verse 12 bis 17 und auch in Psalmen oder in Jesaja 11 oder Hesekiel 34 und an anderen Orten beschrieben wird. Der Messias, der nicht nur Jahre, sondern Jahrhunderte zuvor angekündigt wurde und der vorgeschattet wurde in Bildern und erwartet wurde. Der eine, der kam und über den verheißen war, dass er sein Volk befreien würde. Dieser Messias ist gemeint. Der eine, der zuvor durch die Propheten verheißen wurde. In den Schriften. Seht ihr das? Autorität über Autorität. So wie die Autorität verstanden wurde, ist das Wort Gottes. Gottes Selbstoffenbarung. Die Autorität des Herrn des Himmels, der seinen Sohn im Fleisch gesandt hat. Wenn irgendeine Autorität in der Botschaft von Paulus liegt, dann ist es die Autorität des lange erwarteten Messias in der Person von Jesus Christus. In all der Schrift wird auf ihn hingewiesen. Nochmals, es ist sein Dienst, seine Mission. In Vers 3 beschreibt er weiter die Person Christi, nämlich den Sohn Davids. Es ist eine Sache, jemanden zu haben, dass der Meister des Hauses ist, der Meister über Sklaven oder Knechte, wenn ihr einen lokalen Herrscher habt, vielleicht einen Bürgermeister. Aber es ist anders, wenn es über die Autorität eines Königs geht. Wenn Paulus auf Jesus deutet und auf ihn über den Sack des Sohn Davids, dann meint er genau das, dass er, der Paulus gesandt hat, eine königliche Autorität hat. Und als König hatte das Recht über sein Volk zu dienen, dass er, weil er für sie sorgt und sich um sie kümmert. In der Versorgung und in der Verteidigung. Kennt ihr diesen Jesus? Kennst du den, der Christus, der seine ganze Linie, Abstammung auf den David zurückführt, den König, über den von Gott gesagt wurde, dass es nie an einem Herrscher auf seinem Thron fehlen soll. Es geht um diesen König und um sein Werk. Paulus ist der Herold des Königs. Der Apostel ist nicht mehr als der Sprecher eines Größeren. Dann fährt er fort in Vers 4, der erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Paulus hat hier ein sehr klares Bild von Jesus, oder? Ein sehr klares Bild über das, was die Kirche heute über Jesus sagt. Selbst in dieser frühesten Zeit der Gemeinde, der Sohn Davids, also völliger Mensch, aber auch Sohn Gottes in Kraft, also völlig Göttlichkeit. Und das ist bewiesen, wie durch die übernatürliche Tatsache der Auferstehung durch den Heiligen Geist. Das ist bedeutsam, eine bedeutsame Behauptung der christlichen Religion. Und das ganze Christentum hängt an dieser Tatsache, an dieser Behauptung, dass der Sohn Gottes in Kraft auferstanden ist. Dieser kleine Mensch, Paulus, war ein Diener dieses Meisters. Wenn ich spreche, ist es nicht in meiner Autorität, sondern die Autorität des lang erwarteten Messias, dem König seines Volkes, der Sohn Gottes. Ich schreibe zu Christen, die... Warum solltest du auf mich hören? Weil ich einen großen Herrn habe. Und ich bringe seine gute Botschaft zu dir. Zu euch, einem Volk, das bekennt, die gute Botschaft über Christus zu glauben. Seht ihr, manchmal fragen Menschen, wo ist die apostolische Autorität heute? Presbyterianer glauben an zwei Dienste, die zwei Ämter, Diakon und Älteste. Wo ist nun die apostolische Autorität? Nun, die Apostel waren zur Grundlage der Gemeinde gedacht. Die Autorität, die von jedem wahren Verkündiger des Evangeliums, jeder wahre Verkündiger hat, hat er alleine aus der Schrift. Gott hat seine Gemeinde in den Schriften, hat die Autorität seiner Gemeinde in den Schriften eingesetzt. Wir haben durch die Schriften immer noch den völligen Zugriff auf die apostolische Autorität. Denn die Schrift enthält alles, was wir glauben müssen, um als Gemeinde zu existieren. Und diese Briefe, die dazu gedacht waren, Streitigkeiten in der Gemeinde zu klären, die Verwirrung in den Herzen des Volkes Gottes klären sollen, ob es um Lehre geht oder persönliche Beziehungen. Die Schriften sprechen mit der Autorität Christi. Deswegen sollten wir auf sie hören und uns ihnen unterordnen und alles mit ihnen prüfen oder durch sie prüfen und unsere Leben nach ihnen anordnen. Das zweite in unserem Abschnitt ist die Frage nach der Mission, der Aufgabe des apostolischen Amtes. Ich habe das erst vor einem Moment erwähnt. Die Kette der apostolischen Autorität und dann die Mission der apostolischen Ämter. Wir betrachten heute nur Verse 1 bis 7 und in den Versen 5 bis 7, da steht Vers 5 an. Paulus beschreibt seinen Dienst, durch welchen, durch Gnade, durch Christus, wir haben Gnade und Aposteldienst empfangen, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Seht ihr, hier beschreibt er seinen Dienst, sein Amt, sein Ziel. Wenn ihr fragt, was ist der Zweck des Römerbriefes, zehn Leute beschreiben es auf 10 verschiedene Leute. Lest nur die vielen Kommentare. Ihr könnt wie in einem Buffet einfach eure Meinung rausziehen. Aber hier in Vers 5 macht es Paulus doch klar, zumindest in gewisser Weise, es gibt einen großen Zweck, einen Dienst, den er hat. Diese Idee, nämlich den Glaubensgehorsam für den Namen Christi zu den Heiden zu bringen. den Glaubensgehorsam. Und ihr fragt, was heißt Glaubensgehorsam denn eigentlich? Ich möchte euch auf Kapitel 16 hinweisen. Kapitel 16, Vers 26. Die letzten zwei Verse. Dann schließt er nämlich diesen Kreis, oder? Nämlich diesen Glaubensgehorsam, den er im ganzen Buch beschrieben hat. Ungefähr ein paar Minuten. Ich möchte beschreiben, was der Glaubensgehorsam meiner Meinung nach ist. Und warum Paulus damit besorgt ist. Auch in der Gemeinde zu Rom. Was wir im letzten Abschnitt der Schrift gemacht haben, wie Paulus den Punkt ausgearbeitet hat, wo er seine Autorität hat. Ich denke, es ist ein bisschen viel, oder Pastor, was du jetzt hier bringst? All das, ich bin ein Apostel und hier ist die Botschaft und das war's, oder? Das passt doch. Ja, natürlich ist das ein Teil. Aber die stärkste Betonung, die starke Betonung auf diese Tatsache ist, weil er ziemlich heftige Dinge sagen wird. Er sagt nämlich Dinge und er bringt Zurechtweisungen. Denn wie ihr wisst, oder wie ich schon gesagt habe, dieser Brief ist an eine gespaltene Gemeinde. Das war eine gespaltene Gemeinde. Über was? Es war eine vielseitige Gemeinde, eine diverse Gemeinde. Die Spaltung kommt aus der Unterschiedlichkeit der Gemeinde, Juden und Heiden. Es waren nämlich jüdische Gläubige und heidnische Gläubige in der Stadt Rom. Und das war das Zentrum der säkularen Macht. Eine Gemeinde, in der die waren, die eine Familie hatten, die zurückverfolgt werden konnte bis zu den frühesten Tagen des Volkes Gottes, Israels. Von verschiedenen Stämmen von Juda. Es waren Beschnittene am achten Tag, gemäß dem Gesetz. Die Leute haben das Gesetz gehalten. Ihr ganzes Leben haben sie jeden Tag die Schrift auswendig gelernt. Sie haben Hebräisch gesprochen, geschrieben, verstanden. Sie waren Hebräer. Sie waren ein anderes Volk, ein abgesondertes Volk von Gott. Und dann die Römer. Die Römer, die für jüdische Augen Barbaren waren. Die ein anderes Volk waren, so wie vielleicht auch damals die Germanen und andere. Es waren zwei sehr verschiedene Völker, die unter einem Haupt nun waren, nämlich dem Haupt Jesus Christus. Durch Glauben an ihn. Zwei völlig verschiedene, konträre Weltanschauungen. Wenn du jetzt jüdische Christen hast, die auf diese Weise, und dann die heidnischen Christen, die auf die andere Weise aufwuchsen, aus verschiedenen Nationen und Sprachen, und die kommen zusammen und sind berufen, zu Christus zu gehören, das ist Spannung da. Da ist Spannung vorprogrammiert. Da waren Fragen über Evangelium und Gesetz. Und die Verse 12 bis 15 beschäftigen sich damit. Vielleicht kommen wir da noch hin. Dann seht ihr das. Paulus spricht immer wieder darüber, wie diese Christen darüber reden sollten. Manche haben dann nämlich auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit diesen Geschwistern am Tisch sitzen kann. Weil die nicht die Speisegebote hatten. Und manche sagen, bist du sicher, dass du richtig bist? Denn er folgt den Regeln so strikt. Und das liegt alles an der Lehre. Dinge, die sie geglaubt haben. Es waren viele Verwirrungen da. Manche haben nicht nach dem gelebt, was sie eigentlich geglaubt haben. Und so sind viele Fragen aufgekommen. Ist Christus jedem dargeboten im Glauben an jeden, der glaubt? Einfach so? Punkt. Und ich sage, ja, das ist Vergebung. An jeden, der glaubt, ja, der bekommt das Recht, so in einem Tisch zu sein. Aber es war eine Frage dort. Das war eine Frage, die zur Spaltung geführt hat. Viele Fragen bezüglich der Glaubensgerechtigkeit. Es war eine solche Spaltung in der Gemeinde, dass die Christen auch so sehr sich gestritten haben, dass die römischen Machthaber sogar gesagt haben, warum könnt ihr die Stadt nicht für eine Weile die Stadt verlassen, bis ihr euch wieder versöhnt habt? Das ist eine große Sache gewesen. Leute mussten eingreifen. Von außen in diese Kirchenstreitigkeiten. Und Paulus hat das vielleicht von ferne gehört. Paulus hat viele Briefe geschrieben, hat viele Freunde gehabt, die auf Reisen waren. Und hier schreibt er, um diesen Christen zu helfen. Diese Christen, die sich erweisen als welche, die nicht gemäß dem lebten, was sie sagten, dass sie glauben würden. Denn wenn sie an die freie Gnade, wenn du an die freie Gnade glaubst, dann musst du an das freie Evangelium glauben. Dann musst du an die Realität glauben, dass Christus kam, um das Gesetz nicht wegzuwerfen, sondern um es zu erfüllen. Du musst diese Dinge glauben. Und Paulus, wie er nun auf diese Streitigkeiten hört, dann sagt er, ihr Leute lebt nicht wie gemäß den Dingen, die ihr sagt, dass ihr sie glaubt. Ich schreibe euch, um den Glaubensgehorsam in euch hervorzurufen, damit ihr als veränderte, umgestaltete und informierte Gläubige lebt, gemäß dem, was ihr glaubt. Dass die theologische Wahrheit nicht nur Vorsätze seien, sondern wirkliche moralische, lebende oder lebendige Instruktionen, sodass Gedanken, Wörter und Taten verändert sind. Deswegen schreibt er zu ihm. So dass Leute von außen sehen, sagen können, ja, ich weiß, was du meinst. Du lebst ein Leben des Glaubens, das verändert wurde durch das, was du glaubst. Das ist schräg über Glaubensgehorsam nachzudenken, aber haben wir nicht alle damit Probleme? Ich verkündige Theologie oder bekenne Theologie, die, wenn mein Herz das wirklich glauben würde, mich völlig verändern würde. Es würde ändern, wie ich arbeite, wie ich zur Ruhe komme, wie ich Freude erlebe, wie ich lebe, wie ich atme, wie ich denke, wie ich handle. Der Glaubensgehorsam ist, und ich denke, das ist für mich und ich denke auch für euch, diese Idee, dass die Dinge, die in deinem Gedanken sind, als wären es nur ein paar Zentimeter sind zwischen Herz und Hirn, wir bekennen eine so hohe Religion, und wenn uns das verändern würde, wenn wir uns wirklich dem unterordnen würden, dass es uns so verändern würde, heiligen würde, ist es nicht das, was wirkliche Lehre auch ausmacht, dass sie Kraft hat? Wahrheit, die die tiefsten Gründe von dem berührt, wer wir sind. Natürlich ist das so. Und ich denke, es kann sein, dass jede Lehre, die nicht wirklich das Leben der Person verändert, die das glaubt, dass es nur teilweise verstanden ist und nicht völlig. Dieser Brief an die Römer ist eine enorme Herausforderung an Christen, nicht nur ihre Köpfe mit guter Theologie zu füllen, sondern das auch mit den Herzen zu umfassen. Dass wir auch die Pflichten verstehen, die Gott von Menschen fordert. Es ist nicht nur staubige alte Theologie, die unsere Gedanken berührt, sondern diese lebendige Wahrheit sollte unser Leben verändern. Und es ist mein Gebet in den folgenden Wochen, wie wir diesen Brief betrachten, dass wir ein Volk werden, das und Gehorsam gebracht wird gegenüber dem Glauben, den wir bekennen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften und ihre Lehre. Und wir bitten um deine Hilfe, dass du uns durch deine Gnade dir unterordnest. Dass wir geliebt sind in Gott und dass wir auch zur Heiligkeit berufen sind. Wir sind deine Kinder. Und wir haben Hoffnung in einen wahrhaft auferstandenen Herrn, der von alters her erwartet war, dass er sein Volk erretten sollte von der Knechtschaft der Sünde. Herr, bitte sei mit unserer Gemeinde. Erbaue sie. Heile unsere Spaltungen, auch in unseren Persönlichkeiten und geistlichen Leben. Wir bitten all das im Namen Jesu. Amen.